Warum Quick Fixes und ein anderes Mindset nicht gegen Grübeln helfen. Jetzt stell dich nicht so an. Ein Satz, den Menschen, die zum Grübeln neigen, nur allzu gut kennen. Doch hier gleich mal zur Beruhigung für uns OverthinkerInnen. Das ist Bullshit. Und ziemlich durchsichtig obendrein. Immer wenn Themen aus dem Bereich mentale Gesundheit diskutiert werden, gibt es bei der Familienfeier oder im Social-Media-Thread diesen einen Schlaumeier, der mit der vermeintlich tiefsinnigen Erkenntnis daherkommt, sowas gab's früher nicht. Das ist ein gern vorgetragenes Totschlagargument aus der »In der Vergangenheit war alles besser« Schublade. Die knarzt aber auch dann nicht weniger, wenn man sie alle 5 Minuten aufreißt. Natürlich stimmt es, dass so etwas wie Overthinking vor etlichen Jahren oder gar Jahrzehnten kein Thema war. Das ist auch nicht verwunderlich. Schließlich wurde bis vor nicht allzu langer Zeit nur relativ selten über psychische Gesundheit gesprochen. Dabei gab es zweifellos schon in der jüngeren Vergangenheit, wie beispielsweise in den Generationen, die die Weltkriege mit und überlebt hatten, genügend Traumata, die man hätte aufarbeiten können und müssen. Die Linguistin Amanda Montell sieht hier eine recht deutliche Trennlinie. Jede Generation hat ihre eigene Art von Krise. In den 1960er und 1970er Jahren ging es darum, sich von der physischen Tyrannei zu befreien, hin zu gleichen Rechten und der Möglichkeit, frei zu wählen, zu lernen, zu arbeiten und sich zu engagieren. Es waren Krisen des Körpers. Der Shift passierte laut Montell zu Beginn der 80er. Auf die natürlich nur vermeintlich gelösten körperlichen Krisen folgt die Verlagerung der Krisenhaftigkeit und Fragen ins Innere. Den oberschlauen Onkel, die besserwisserische Tante oder den anonymen Facebook-Troll kann man mit solchen Hinweisen natürlich nicht überzeugen. Es gibt Menschen, für die ein Problem so lange kein Problem ist, wie sie dessen Existenz schlichtweg nicht anerkennen. Egal, wie gut belegt es sein mag. Paradebeispiel sind die KlimawandelleugnerInnen, die selbst wenn ihnen das Wasser der nächsten Flutwelle wortwörtlich bis zum Halse steht, immer noch verkünden werden, dass es sich hier um ein ganz gewöhnliches Wetterphänomen handle. Getreu dem Motto, wenn ich meine Augen ganz fest schließe, siehst du mich nicht. Was nach kindlichem Trotz klingt und in Verschwörungsideologien münden kann, ist zunächst einmal aber nichts Unnormales. Die PsychologInnen Eve und Mark Whitmore sprechen davon, dass Verleugnung eine natürliche Reaktion des menschlichen Geistes sein kann, sich gegen eine beängstigende Situation zur Wehr zu setzen. Sehr kurzfristig kann das sogar eine sinnvolle Taktik sein. Erstmal aus dem Panikmodus rauskommen, um dann mit klarerem Kopf weitermachen zu können, ist ja nicht der schlechteste Ratschlag. Nur muss dieses Weitermachen eben auch passieren und nicht in der Verleugnung verharren. Denn davon verändert sich die Realität ja nicht. Wenn es sich etwa um eine tatsächliche Gefahr handelt und die Leugnung des Problems dazu führt, dass nichts unternommen wird, können die Folgen schwerwiegend sein. Egal ob für den Einzelnen oder, wie im Falle des Klimawandels, für die Menschheit insgesamt. Wir scheinen das manchmal zu vergessen und fallen damit hinter unsere Vorfahren zurück, Stichwort Säbelzahntigerprävention. Mentale Gesundheit und das vermeintliche Aufhebens darum, als reines Zeitgeistphänomen abzutun, dient also maximal der Beruhigung derjenigen, die solche Aussagen treffen. Daraus spricht kein erwachsener Umgang mit realen Gegebenheiten, sondern vor allem die Angst davor, mal selbst einen Blick auf die eigene geistige Verfasstheit zu werfen. Die nackten Zahlen zu dieser Thematik, die Umfragen und Studien Jahr für Jahr zutage fördern, sind derweil so besorgniserregend, dass man vor ihnen eigentlich ganz gern die Augen verschließen würde. Der EXA Mental Health Report 2023 beispielsweise ergab, 67% der befragten Deutschen fühlen sich niedergeschlagen, 58% können sich über nichts mehr freuen und 49% sagen von sich selbst keine positiven Gefühle mehr zu haben. Alles Probleme, die im Vergleich zur Untersuchung des Vorjahres zugenommen haben, teils sogar deutlich. Besonders schwer trifft es junge Frauen. 41% der weiblichen Befragten unter 35 bezeichnen sich als aktuell psychisch erkrankt. Im Bundesdurchschnitt, auf alle Geschlechter und Altersgruppen über 18 Jahren bezogen, ist es jede Dritte. Die Zahl der Arbeitsausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen steigt seit Jahren stetig an. Angesichts solcher Daten hilft auch kein noch so verbissenes Augenzusammenkneifen, um nicht zu sehen, dass mentale Gesundheit ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Doch wie damit umgehen? In der AXA-Studie gaben 69% der Teilnehmenden an, dass sie nicht mehr abschalten können. Spitzenreiter unter den problematischen Zuständen war mit 79% das Gefühl, unruhig und aufgewühlt zu sein. Ein Teufelskreis. Denn je unruhiger und aufgewühlter man ist, desto hektischer wird es im Kopf. Das Gedankenkarussell nimmt Fahrt auf. Willkommen im Overthinking. Kein Wunder also, dass sich Coaches und Self-Help-ExpertInnen des Themas angenommen haben und als Allheilmittel den Grübelstopp verordnen wollen. Das Ziel, die negativen Gedanken loswerden und das Nachdenken zu unterbrechen. Einfach mal abschalten und vor allem weniger denken, ist hier die Devise. Den Tipp kennen wir inzwischen schon zur Genüge. Aber von den Marketingprofis wird er oft eloquenter oder umständlicher formuliert und hinter Paywalls versteckt. Schließlich ist Coaching ein lukratives Business, insbesondere wenn man einfache Botschaften als Wunderwaffe verkauft. Dabei ist das alles ja kein Hexenwerk. Natürlich hat geistiges Abschalten bei einem schönen Spaziergang noch niemandem geschadet. Das kann schon mal helfen, um sich zu entspannen und manches lockerer zu nehmen. Aber für diese Erkenntnis braucht es nun wirklich keinen Guru. Wenn es hingegen um einen langfristigen Ausweg aus nervigen Gedankenspiralen geht, dann können solche Denkpausen auch das Gegenteil bewirken. Vielleicht schaffst du es zwar beim achtsamen Spaziergang einen Break von der Gedankenkarussellfahrt zu machen, aber es ist eben nur eine Auszeit. Sobald du wieder zu Hause bist, wird schon die neue Runde eingeläutet. Oder noch schlimmer. Die Stille wird zu einem echten Grübelbooster. Das gilt vor allem, wenn dein Overthinking die große Weite liebt. Ist es im Freien unterwegs, hat es möglicherweise noch mehr Echoraum als sonst und deine Grübelei holt das Megafon raus. Warum beide Varianten recht häufig sind, dafür liefert die Psychologie Erklärungen. Die Verhaltenstherapie beispielsweise geht davon aus, dass solche Grübeleien eine immer weiter eskalierende Abfolge von beunruhigenden und beruhigenden Gedanken sind. Auf einen Gedanken, der Besorgnis erregt oder uns Angst macht, antworten wir mit einem tröstenden. Entweder flößen wir uns den emotionalen Beruhigungscocktail selbst ein oder wir suchen Rückversicherung bei anderen. Je intensiver wir aber versuchen, so auf unsere Ängste einzuwirken, desto mehr verstärken wir sie. Denn unser Grübel-Ich findet, so die Theorie, sofort einen neuen Grund, warum der Trost unzureichend oder trügerisch ist. Betreibt man dieses Ping-Pong-Spiel eine Weile, werden die Angstszenarien und das mögliche drohende Unheil immer dramatischer. Manche landen deshalb schnell wieder bei den härteren Geschützen, dem sogenannten Stoppbefehl. Die Idee ist inzwischen reichlich angestaubt. Sie stammt aus den 1950ern und wurde als Baustein der kognitiven Verhaltenstherapie entwickelt. Auch wenn sie popkulturell immer wieder ein Revival erlebt, in der Psychologie gilt der Grübelstopp heute als überholt. Zum einen ließ sich die Wirksamkeit der Methode nie zweifelsfrei beweisen, zum anderen mangelt es der Methode an Praktikabilität. In der ursprünglichen Variante sollten Therapierende ihre PatientInnen durch ein lautes Stopp-Rufen erschrecken und so die Grübelei unterbrechen. Durch diese Art der Intervention sollte eine Konditionierung auf das Wort Stopp erreicht werden, die dann später von den Betroffenen auch bei sich selbst angewendet werden konnte. Konditionierung gilt heute allerdings nicht mal mehr in der Hundeerziehung als State of the Art. Das nur mal so am Rande. Außerdem dürfte plötzliches Selbstanbrüllen im Alltag, beispielsweise im Meeting mit den KollegInnen, für erhebliche Irritation sorgen. Im schlimmsten Fall können solche Unterbrechungsaktionen gegenteilige Effekte hervorrufen. Durch die Ritualisierung des Abbruchprozesses kann es bei PatientInnen sogar zu verstärktem Grübeln und einer Zunahme an Zwangsgedanken und Handlungen kommen. Der Denkstopp sorgt rein funktional betrachtet ja nur dafür, dass Gedanken, die eigentlich vorhanden sind, unterdrückt werden. Einem Boomerang gleich erobern sie nicht selten mit noch größerer Intensität ihren Platz im Kopf zurück. Das gilt für Alltagssorgen genauso wie für Gedanken, die schon ins Pathologische reichen. Erzwungenes Nichtdenken ist also auch aus wissenschaftlicher Sicht problematisch. Eventuell habe ich mit diesen Ausführungen einige Meditationsfans oder Achtsamkeitsbegeisterte vor den Kopf gestoßen. Denn Wissenschaft hin oder her, es gibt die verschiedensten Entspannungstrainings und Atemtechniken, die mit dem Ziel ausgeführt werden, den Kopf freizukriegen. Das kann ja nicht alles falsch sein. Und das ist es auch nicht. Viele von uns haben sich wahrscheinlich schon mal gedacht, dass sie lieber als buddhistischer Mönch mit sich und der Welt im Reinen wären, als genervt im Zoom-Call zu hängen. Allerdings lässt sich das Mönchdasein mit unserem Alltagsleben nur schwer kombinieren. Und die wenigsten machen ihre Ausstiegsfantasien wahr und brechen als YouTuberInnen mit dem Bulli nach Tibet auf. Ob sie dabei die angeblich gesuchte Ruhe finden würden, ist obendrein mehr als fraglich. Aber gut. Vielleicht muss es ja auch nicht der große Wurf sein, sondern es geht auch eine Nummer kleiner. Mit einem Klick lassen sich Meditations-Apps auf dem Smartphone installieren. Einige davon sind mittlerweile medizinisch zertifiziert und die Kosten werden bei Verschreibung sogar von den Krankenkassen übernommen. Ich habe mich durch mehrere solcher Apps geatmet. Meine ganz persönliche Erfahrung, so richtig hat das nie in mein Leben gepasst und an meinem Overthinking hat sich auch nichts geändert. Das ist natürlich nur eine individuelle Einschätzung und taugt damit gerade mal als anekdotische Evidenz. Für mich war sie allerdings eine gute Motivation, nach anderen Wegen zu suchen, mit denen ich nachhaltiger mit meinem Overthinking umgehen kann. Hoffnung habe ich geschöpft, als ich auf folgende Info gestoßen bin. Die Hirnforscherin Jill Ball-Taylor stellte auf Basis ihrer Untersuchungen die 90-Sekunden-Regel auf. Demnach läuft bei jeder Person, die auf irgendeinen Reiz in ihrer Umgebung reagiert, ein biochemischer Prozess ab, der 90 Sekunden dauert. Nach dieser Zeitspanne ist die emotionale Reaktion eigentlich vorbei. Wer länger in der Emotion verharrt, tut dies nicht aus biochemischen Gründen, sondern trifft eine Wahl. Egal, ob uns bewusst oder nicht bewusst ist, dass wir eigentlich frei in dieser Entscheidung sind. Wichtig ist für Taylor, dass wir, wenn wir es schaffen, die 90 Sekunden der Emotion auszuhalten, sie im Grunde danach auch wieder loslassen können. Zumindest gibt es physisch nichts, was uns daran hindert. Das klingt vielversprechend. 90 Sekunden, anderthalb Minuten, das ist zu schaffen. Beispielsweise können die meisten von uns einen Anfall von Wut aushalten, ohne innerhalb dieses Zeitfensters dem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Und genau um solche Fälle geht es bei Taylor. Um Impulskontrolle. Um unmittelbare Reaktion auf einen konkreten Reiz. Auch aus unserem Alltagssprachgebrauch kommt uns das bekannt vor. Man sagt, dass Ärger oder Wut verfliegen, verrauchen oder sich in Luft auflösen. Im Laufe unserer Kindheit lernen wir, unsere Emotionen zu verstehen und uns selbst zu regulieren. Wir erkennen irgendwann, dass nicht jedes Gefühl eine komplette und dauerhafte Veränderung der Welt darstellt, sondern dass sich Gefühle, Gedanken und Meinungen ändern und die negativen Momente vorübergehen können. Dann müssen wir uns auch nicht mehr schreiend auf den Boden werfen, wenn die Frustration zuschlägt. Obwohl man das auch im Erwachsenenalter manchmal nur zu gern würde. So nachvollziehbar und schlau das alles ist, beim Overthinking hilft die 90-Sekunden-Regel leider nicht wirklich. Grübeln findet ja nicht hauptsächlich im akuten Moment statt. Problematisch ist nicht der Augenblick, sondern die langwierigen Schleifen, das spätere Nachdenken, das immer wieder neu überdenken und die daraus eventuell resultierende Entscheidungslähmung in der Zukunft. Es geht darum, was wir tun oder nicht tun, wenn der konkrete Impuls längst verflogen ist. Was wir aus der Erinnerung an den Momenten der Emotion machen. Den Quick Fix für unsere Grübelgedanken finden wir so also nicht. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, sondern vielmehr eine gute Gelegenheit, in die Tiefen des Denkens einzutauchen.